Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die vorletzte Folge von The Last of Us, zumindest von der ersten Staffel, der vorletzte Spoiler-Talk. Wir spoilern nur zu den ersten 8 Episoden und das wird diesmal richtig blutig. Und wir haben richtig Lust, mal in die Details einzusteigen. Wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Willkommen zur nächsten Folge Filmpalava, Episode 8, The Last of Us und mal wieder ein Spoiler-Talk mit dem Gerrit und dem Niklas. Hallo zusammen.
Hallo Toben.
Hallo Toben.
Wir sind in Episode 8, die vorletzte Folge und ich würde mal sagen, im Vergleich zu Episode 7 hat es ein bisschen an Pfeffer zugenommen. Ist euch das genug Pfeffer, um in die, oder als, ich sag mal, genug Grundbaustein für das Finale?
Ich finde, die Folge hatte so viel Pfeffer, das hätte sogar das Finale sein können. Also sowohl vom emotionalen als auch von der Action her fand ich das schon eine der actionreichsten Folgen und eine der dramatischsten Folgen. Und es hätte theoretisch schon das Finale sein können. Mhm. Jetzt müssen sie es natürlich nächste Woche nochmal toppen und wir sind gespannt, ob sie es schaffen.
Ich glaube, dass sie dann, dass wir nächste Woche mit ein bisschen mehr von den Infizierten toppen werden, weil die kamen ja diese Folge gar nicht dran. Dafür kam umso mehr Blut dran. Zur Feier des Tages habe ich meine rote Hose mal angezogen. Weil das war ja so ein Spritzorchester. Da flog ja so viel Blut durch die Gegend. Das war unfassbar. Aber jetzt mal zum Einstieg in die Folge. Wie ist es für euch, wenn eine Folge oder eine Serie oder ein Film damit startet, dass jemand was aus der Bibel zitiert?
Gerrit, du springst von Blut zur Bibel. Wie ist das, wenn etwas mit einem Bibelzitat? Ich bin da immer eher abgeschreckt, weil ich diese ganzen, also gerade in dem Kontext hier, denke ich immer an irgendwelche komischen Fanatiker. Deshalb reizt mich das selten. Aber ich fand den Start der Folge wundervoll. Ich fand die ganze Folge wundervoll.
Also erstmal darf man dein Spritzorchester nicht unkommentiert lassen.
Ich wollte es rauslassen.
Was war das denn? Wie heißt, geht es noch mit Title of Your Sex Tape von Brooklyn 99? Das Gerrit Spritzorchester. Na gut, aber haben wir das aus dem Weg geräumt. Ich finde, ja, der Sprung von Blut zur Bibel ist ja gar nicht so groß, wenn man die Bibel kennt. Aber es ist richtig. Also zumindest reagiere ich dann auch erstmal in meinem ersten Moment so, erstmal ist die Person dann skeptisch. Und wenn dann alle auch noch so, beziehungsweise ich bin skeptisch der Person gegenüber. Und dann, wenn du auch noch so eine Gemeinde hast, die da so das so abnickt, dann denkst du direkt so, ja gut, also bin mal gespannt, wo das hinführt. Und ich sag mal so, die Folge beweist den Punkt. Aber ja, also wie geht's dir denn selber damit, da du die Frage aufgeworfen hast?
Ja, also ich war auch direkt skeptisch, war direkt so, oh Gott, direkt so eine Sekte und das wird eine brutale Folge, was sie auch geworden ist. Aber für mich haben sie es dann doch hingekriegt, dass David, der Pastor, mir sympathisch geworden ist.
Insgesamt?
Auch bis zum Ende?
Nicht bis zum Ende, aber halt gut, so Gerrit? Bis, wo sie dann das Tier finden und sowas. Aber da gab ich jetzt, glaube ich, gerade schon zu weit vor, weil erstmal geht es dann wieder um Ellie und Joel, machen wir da gleich drum. Aber es war halt, er war mir zwischendurch wirklich sympathisch.
Ich finde, er war zwischendurch glaubwürdig auf jeden Fall.
Genau.
Ich so dachte, ja, okay, weiß man nicht ganz, aber er war, ich finde, direkt von Anfang an hatte man diese gewisse Skepsis ihm gegenüber. Das muss ich sagen. Ich finde, da haben die den Schauspieler auch gut gewählt, der das gut spielen konnte. Der hatte auch diesen Blick drauf, auch dieses, arrogant ist das falsche Wort. Ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben würde, aber dieses, ich setze mich ein bisschen drüber, ich habe den Überblick über alles. Also der hat das Hammer gemacht, ja.
Ich glaube, der hat einen Gottkomplex, weil, ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der auch nur so die Bibel vorschiebt und das quasi nur als Tool dafür benutzt, um diese Leute zu kontrollieren. Und er reagiert an einer Stelle, wo der James sagt, vielleicht will Gott ja, dass sie stirbt, also als sie darüber diskutieren, ob sie Ellie retten sollen oder beziehungsweise mitnehmen sollen oder nicht. Da guckt er ihn an, als wäre er Gott. Wovon redet der andere, dass der glaubt, also er wüsste, was Gott hat. Und deswegen ist meine Interpretation halt, dass er einen absoluten Gottkomplex hat und sich selber eigentlich als Gott sieht.
Definitiv. Und er ist darüber hinaus ein wahnsinnig guter Manipulator.
Ja.
Das kann er auch gut. Also er ist auch, hat er leichte psychopathische Vibes. er kann sich auch, glaube ich, gut in die Leute reinfühlen und weiß, wem der gegenüber was zu sagen hat. Ich glaube, das macht er relativ gut seiner Gemeinde gegenüber, auch wenn die, glaube ich, auch nicht ganz der größte Fan ist. Aber auch jetzt, sag ich mal, das erste Mal auf Ellie treffen und der weiß relativ schnell die richtigen Nerven zu treffen. Das ist schon beeindruckend.
Da nochmal mit dem Götterkomplex, da fällt mir dann jetzt auch gerade wieder auf, weil ich wusste zwischendurch nicht, redet er von sich selbst oder redet er von Gott, wo er nämlich da die Henna geschlagen hat und wo er sagt, du wirst für immer einen Vater haben, du brauchst keine Sorgen machen und dann redet er aber irgendwie auch über sich als der Vater, wo ich mir dann nicht sicher war, okay, redet er über sich oder redet er über Gott, aber jetzt checke ich, er redet so mehr oder weniger über dasselbe.
Ja, es ist eine gute Szene, die das nochmal so richtig verdeutlicht hat, weil sie unterbricht ihn und dann sagt er, und wann du unterbrichst nicht deinen Vater, sondern das ist sehr eindeutig, dass mit ihm einiges verkehrt läuft. Aber ich finde auch, dass sie ihn zuerst sehr, zumindest charismatisch aufgebaut haben. Also sehr, am Anfang weiß man wirklich nicht genau, was mit ihm so los ist. Und es scheint ja tatsächlich irgendwo so ein barmherziger Ader zu haben, denkt man, dass er Ellie quasi das Leben retten will, weil die anderen Ellie umbringen wollen. Was dann ja wirklich ins Dunkelste getwistet wird im Finale. Deswegen, ich glaube, es ist mir bisher der beste Bösewicht, den er in dieser Staffel aufgebaut wurde. Also mir fällt zumindest kein anderer Bösewicht so richtig ein, der besser war. Es gab noch die Frau in Kansas City, die war nicht so stark. Und fällt euch ein besserer Bösewicht bisher ein?
Dann gab es dann noch Robert, der ist ja auch ziemlich schnell wieder gestorben einfach.
Robert?
Oder wie hieß der? Der Waffenhändler-Typ.
Der Waffenhändler?
Der Test.
Ach, du meinst in der ersten Folge, der Kollege? Genau. Ja, der ist ja wirklich. Hat man den überhaupt gesehen?
Aber sonst erinnere ich mich gerade nicht an so viel.
Aber es war jetzt auch der erste, ich sag mal, böse Bösewicht, ne?
Ja.
Der, wo man es zwar nicht weiß, aber der definitiv jetzt auch nicht mehr im Graubereich ist. Der definitiv da im Schwarzbereich rumlungert. Von daher, und den haben die cool eingeführt und durchgängig, gebe ich dir recht.
Ich fand den sogar creepiger als im Spiel. Im Spiel ist er auch creepy und hat auch diese Vibes, aber ich fand den noch stärker hier. Also.
Ich erinnere mich gar nicht an das Spiel. Also ich habe ja das Spiel wirklich lange nicht mehr gespielt. Und da ich habe ihm sogar auch vertraut. Muss ich zugeben, weil also zwischendurch, wo er dann sagt, ey, komm, James, hol die Medizin, geh es holen und wir reden einfach nur erstmal ein bisschen, lass uns 10 Sekunden kurz Zeit haben, wir haben unsere Waffen runtergelegt und sowas. Und ich habe ihm eigentlich wirklich ein bisschen vertraut.
Ich denke, das war auch die Zielsetzung von den Machern, dass man am Anfang David vertraut hat.
Ja, definitiv. Obwohl ich sagen muss, in dem Moment, wo er zu James dann auch sagt, wir springen jetzt schon mitten rein, aber ich glaube, das ist in Ordnung, hol das Penicillin und dann so, das ist kein Codewort, zeigt sich eine verdammt große Cleverness auch in dem. Also, dass der das so rüberhaut. Das heißt, wahrscheinlich haben die eine Menge Codewords, die da etabliert sind. Und ich finde, das ist so der erste Hinweis, wo man so weiß, okay, warum habt ihr sowas her? Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass dann James zurückkommt mit ein paar mehr Leuten. Ich dachte, das würde automatisch passieren.
Ich meine, das spricht ja nochmal dafür, dass er wirklich genau das tut, was David sagt, ne? Aber stimmt, man würde eigentlich davon ausgehen, so, er holt jetzt den ganzen Trupp irgendwie. War auch ein bisschen unvorsichtig von Ellie tatsächlich. Allerdings auch eine schwierige Situation da, sich richtig zu verhalten.
Aber ja, aber nicht mehr das Gewehr auf ihn zu richten. Also ich sag mal so, ich habe mir hier aufgeschrieben, wie hättet ihr gehandelt an der Stelle? Den einen loszuschicken, das zu holen, weil sie ist ja in der Verzweiflungstat, sie braucht Medizin, super nachvollziehbar. Aber A, sich dann in diese Hütte da zu chillen, schwierig, aber ich hätte, gedanklich wäre ich irgendwie außer Sichtweite gegangen, dann hätte ich mich mit David irgendwo hingehauen, den bedroht und geguckt, ob James überhaupt wiederkommt. Also ich wäre da, glaube ich, etwas übervorsichtig gewesen. Aber sie, ja. Ich glaube, sie hat einen Hauch vertraut auch, ne?
Es ist jetzt natürlich auch die Sache, dass du hier gemütlich auf dem Sofa sitzt und überlegst, was wäre das Klügste zu tun. Ich fand es schon, also man glaubt, dass sie in der Situation halt so reagiert, ja komm, das können wir jetzt auch da irgendwie in der Hütte machen und Feuer klingt auch nicht verkehrt, da scheint es ja wirklich kalt zu sein. Also ja, man hätte das auf jeden Fall besser lösen können. Die beste Lösung dafür hätte ich jetzt auch nicht. Das ist eine gute, dass man außer sich geht und irgendwie guckt.
Aber ich finde, das ist auch gerade so, dass auch was sehr Wichtiges an dieser Folge, weil Ellie ist ja jetzt auch nicht so gängig in solchen Situationen. Meistens hat sie ja dann doch jemanden dabei, der halt der die Ansagen macht in so einem Moment. Natürlich hat sie dann vielleicht auch so ein bisschen gelernt, aber sie macht jetzt ihre eigenen Erfahrungen mit solchen Situationen. Sie lernt jetzt natürlich aus diesen Fehlern. Also ich glaube nicht, dass Ellie nochmal ohne Wand hinter dem Rücken, mit dem Rücken zur Tür, sich nochmal so hinsetzt.
Wahrscheinlich,
ich glaub, sie lernt halt sehr, sehr viel jetzt aus dieser Folge.
Und ich muss dir recht geben, glaubwürdig ist es definitiv. Also insgesamt, diese ganze Folge, da habe ich auch noch so ein paar Szenen, finde ich unfassbar glaubwürdig. Oder ich meine die ganze Serie. Es sind ganz, ganz selten mal so Szenen, wo du denkst, ah, das finde ich aber jetzt ein bisschen unrealistisch. Ich finde, ich habe selten so gehabt, dass ich mir immer so denke, ja, nachvollziehbar. Und das finde ich geil. Nachvollziehbarkeit kriegt einen ganz großen Checkpoint bei The Last of Us für mich.
Ich möchte jetzt nochmal, diese Folge baut ja darauf auf, dass Alec, der Vater von Hannah, vor 2 Folgen getötet worden ist von Joel. Damals, als er auf das Pferd aufsteigen wollte, Alec hat ihn angegriffen, Joel hat sich verteidigt oder beziehungsweise Ellie beschützt sich. Ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an die Situation. Ich habe noch ein paar Bilder vom Auge, aber nicht mehr so präsent. Das finde ich halt auch cool, dass es da nochmal angreift, so, das ist nicht, wenn jemand stirbt, da steht auch jemand, der halt bei, Gott, jetzt verwusche ich gerade diesen Satz, wo man sagt, okay, das war jetzt einfach nur irgendwer, der ist einfach jetzt gestorben, ist hinfällig, aber dass da halt wirklich immer noch eine ganze Familie dahinter steht, dass da noch Rache rausgezogen werden kann, das finde ich, macht diese Folge jetzt auch sehr deutlich, dass nicht, wie ich ja sagte, diese ganzen Soldaten waren Fallobst, gesichtsloses Fallobst, das war hier, der war zwar vor 2 Folgen gesichtsloses Fallobst, aber es wurde wieder aufgegriffen. Er hat ein Gesicht bekommen.
Es ist auch eine schöne, sage ich mal, andere Perspektive, dass man jetzt mal sieht, was Joel für andere Menschen ist. Weil wir stecken ja quasi in der Gruppe mit Joel und Ellie, aber für andere ist Joel halt ein mordender Psychopath teilweise. Also wir verstehen es immer, weil es immer aus der Sicht von Ellie und Joel notwendig ist, was sie tun. Aber andere deuten uns, bei der Situation hätte man sogar argumentieren können, obwohl Joel ist auch, er hat sich auch einfach nur verteidigt. Aber tatsächlich beschreiben sie ihn ja als Psychopath und als der den von uns umgebracht hat und so weiter. Und tatsächlich ist in den Spielen auch so, dass mittlerweile der einen gewissen Ruf hat und diese Gruppe schon von dem gehört hat, tatsächlich. Also diese Gefahr, die von ihm ausgeht, die man ja später nochmal massiv merkt dann in der Folterszene, die ist hier nochmal schön deutlich geworden. Und wie düster Joel halt auch agieren kann, wenn er muss. Und wie das auf andere wirken kann.
Und wenn er wieder kann.
Genau.
Ja. Wir sind jetzt ein bisschen gehüpft, aber ich glaube, wir können einfach da weitermachen, sag ich mal, wo Ellie das Penicillin bekommt.
Ich hätte noch eine Sache, die davor ist. Wisst ihr, wie viel ein Reh wiegt?
Ja, also Ellie hätte es nicht alleine schleppen können, glaube ich.
Ich habe während der Folge mal nachgeschaut. Was würdet ihr tippen, wie viel so ein Rehbock wiegt?
50? Hätte ich jetzt geschätzt.
Nee, da hätte ich hätte 120 oder sowas.
Oh, what? 35 Kilo ist so das obere Limit.
Aber was, ein Reh?
Oder? 35 nur?
Ja, es war vielleicht ein junger Hirsch. Aber also ein Reh ist 10 bis 35 Kilo, habe ich nachgeschaut. Und ein Hirsch kann halt mehr sein. Aber das war noch ein relativ kleines Tier.
Es gibt aber noch mal Reh, Hirsch. Es gibt aber noch mal so ein paar Dinge, die immer, wo eigentlich jeder immer das gleiche Bild vor Augen hat. Aber es sind so doch andere Tiere. Also für mich war das, ich wusste nicht mehr, ob es ein Reh war oder ein größeres Tier vielleicht.
Rentier, Elch ist doch alles das Gleiche.
Ja gut, Elch wahrscheinlich nicht.
Ein Elch ist schon massiv größer. Yeah. Also beim Elch würde ich sagen, sind 120 viel zu wenig.
35 Kilo, weil das sah nach mehr aus. 35 Kilo aus. Aber da sind wir jetzt keine Biologie-Experten.
Ja, also wenn es ein größerer Hirsch war. Aber es war ja gar nicht so groß. Also es sah aus wie ein Junghirsch. Und die sind, also ich habe nachgeguckt, so 35 Kilo ist dafür realistisch.
Das hätte man ja doch schleppen können dann.
Ja, aber Ellie, ist die Frage, ne? 35 Kilo?
Also so ziehen.
Ja, ziehen so, ja.
Aber dann
auch 35 Kilo lange ziehen als kleines Mädel ist auch hart.
Und es ist, sag ich mal, so die perfekte Spur zu, hier bin ich lange.
ja.
Muss man ja auch sagen, ja.
Hast du auch geguckt, wie viel ein Pferd wiegt? Denn das muss ja nachher auch 2 Männer ziehen.
Nee, aber kann ich mal gleich kurz machen. Ihr könnt mal kurz Tipps abgeben. Ein Pferd ist, glaube ich, schon richtig schwer.
Pferd, glaube ich, auch.
Ach Gott, wenn ich mich jetzt gerade schon so vertan, aber ich hätte locker gesagt,
ich sag mal
400 Kilo.
Hätte ich auch.
Ich sag 250.
Okay, Niklas, guck nach. und wir gehen zu der Penicillin-Szene über. Ja? Ja. Wenn wir weitermachen wollen. Uff. Okay. Wir kriegen die Auflösung.
Die Range, die ich hier habe, ist 700 bis 1000 Kilo. Also,
eine Tonne?
Ja.
Eine Tonne? Die haben eine Tonne durch den Wald gezogen?
Ja, das ist die obere Grenze.
Ja, aber auch 700 Kilo.
Ja. Boah. Allerdings steht hier drunter auch heavy.
Das ist richtig. Das ist heavy.
Vielleicht hat Google mich da ein bisschen in die Scheiße geritten.
Aber so, Penicillin.
Penicillin, ja. Auch die Szene, Hashtag Nachvollziehbarkeit, wundervoll. Ellie ist da mit diesem Penicillin, man weiß ja nicht mal genau, was es dann ist. Wahrscheinlich hat die nie Berührungspunkte damit gehabt, die weiß nur, okay, Spritze, ja. Und ich hätte es, glaube ich, auch einfach in die Wunde geballert. Aber ich weiß nicht, ob es die, ist das die Lösung?
Ich fand es auch erstaunlich, wie voll sie die Spritze gemacht hat. Sie hat sie randvoll gemacht, also voll auf die, keine Ahnung, wie viel das war, 120 Milliliter. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Penicillin man verabreicht.
Ich hätte auch gedacht, nie eine ganze Spritze. Tendenziell, vor allem später gibt es ja nochmal so eine ganze Dosis. Aber da das bei Joel auch wirklich nicht gut aussieht, vielleicht war es auch in Ordnung.
Also ich glaube, wie ich es intuitiv gemacht hätte, wäre mit dieser vollen Spritze so 6-7 Einstiche um die Wunde herum zu machen.
Mhm.
Aber keine Ahnung. Ich fand aber auch, dass dieses Reinstecken und dann den Kolben einfach so durch. Ich stelle mir halt vor, dass das irgendwie so reinpinnt und irgendwie ein Organ rein oder sowas, die Leber. Oh. Und dann kommt erstmal so 200 Milligramm Penicillin da durch. Ja, aber gut. Ne? Wenn ihr wisst, wie man Penicillin richtig einsetzt, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren.
Ja, ist eine sehr biologische Folge heute.
Ja,
ihr genau. Übrigens, ich habe noch ein bisschen tiefer recherchiert zu Pferden. Mhm. Das war so eine schwere Rasse. Also es gibt auch Rassen, die so 400 bis 600 Kilogramm wiegen. Und Ponys tatsächlich auch so 150 bis 200 Kilogramm. Also die Range ist schon relativ groß. Wahrscheinlich gibt es bei Rehen und Hirschen auch eine größere Range, als ich zuerst gesagt habe.
Möglich ist das, ja. Nach dieser verärztet Szene, nachdem Ellie Joel verarztet hat, so, sind wir wieder im Dorf und spätestens jetzt, wo wir diesen Fleischsteller haben oder dieses Fleisch dazu gedingst wird, wo man ja vielleicht im ersten Moment noch denkt, ach, das ist das Hirsch, was der Hirsch, den die mitgebracht haben, mhm. Also die drei oder die fünf, nee, die James und David, die unterwegs waren, kommt diese recht skeptische Frage: Was ist das? Und spätestens ab da ging es für mich nämlich definitiv bergab mit denen.
Ja.
Ich fand es unangenehm, ja.
Es war schon mal vorher so ein bisschen angekündigt, als die diese Rationen besprochen haben, ganz am Anfang. Und man merkt schon in den Blicken von denen, dass irgendetwas so nicht ganz koscher ist. Ja, aber dann spätestens da checkt man es so langsam. Ich finde das eine interessante Frage, ne? Wenn es zu so einer dramatischen Situation kommt, dass man, weil ist moralisch wirklich die Toten zu essen, ist halt, würdet ihr das machen?
Da habe ich mir den ganzen Nachmittag den Kopf drüber zerbrochen, wo ich mir dann nämlich gefragt habe, okay, es ist ja eigentlich richtig, bevor die Lebenden verhungern, sollten doch die Toten vielleicht gegessen werden. Aber ich glaube, dass da dann auch schnell mal die Grenze sich dann auch verschiebt. So, was ist, wenn jetzt gerade keiner tot ist, du aber immer noch Hunger hast oder die immer noch kurz verhungern sind? Sagt man dann, okay, dann
warten wir kurz.
Opfern wir jetzt jemanden, um den zu essen? Und dann verschwimmen die Grenzen ganz, ganz schnell. Wenn man dann erstmal den ersten Schritt gemacht hat, Menschenfleisch zu essen aus Hunger, dass man dann sehr schnell
kippt. Ja, aber es sind dann ja trotzdem zwei unterschiedliche Fragen. Also zunächst mal die Frage, wenn es tatsächlich einfach, sag ich mal, unter natürlichen Umständen Gestorbene gibt, aber man hat sonst nichts zu essen, ist es dann okay, die Toten zu essen?
Bevor du verhungerst, würdest du es wahrscheinlich eh machen. Gibt ja so Situationen, wo Leute, weiß ich nicht, irgendwo in den Bergen abstürzen und dann passiert, was passiert. Ja. Und dann, hier ist aber der ganz große Faktor, den man merkt. Die schieben das Fleisch dahin, aber haben hier noch so ein paar Dosen Kartoffeln. Also für mich wäre das die allerletzte Option. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Und das wirkt hier schon ein bisschen zu etabliert.
Das stimmt.
Und auch wie diese drei Leichen danach hängen, die wir da sehen, das sieht schon etwas zu abgekatert aus für mich.
Ja, stimmt. Ja, es wirkt nicht so, als wären sie zum Äußersten gegangen, bevor sie dazu gegriffen hätten. Das stimmt.
Und die Frage ist auch, welche Toten essen die da? Sind das welche, die aufmüpfig waren und sich dagegen entschieden haben? Und was haben die vier Leute, die irgendwann in die Stadt geschickt werden, um zu plündern, wie es hier heißt, also der eine, wo Joel den einen tötet, also die wir vorsehen, haben die wirklich geplündert? Das frage ich mich auch, weil da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn die einfach auf irgendeine Art Jagd waren. Und hätten die Joel gekillt und Ellie, wären die wahrscheinlich auch als Futter da gelandet. Wäre so meine Tendenz.
Das ist ja nochmal was anderes, wenn du anfängst, Menschen zu jagen, um die zu essen, das ist natürlich dann...
Ja, aber ob du einen Hirsch jagst oder einen Mensch dann, für die wirkt es ja...
Das sind dann die Grenzen, die halt verschwimmen
schnell, yeah, ne?
Ja.
Okay, aber es ist schon noch ein Schritt. Also ich habe das zumindest so empfunden, dass sie wirklich plündern waren einfach. Und ich glaube auch, dass sie den gegessen haben, der gestorben ist, durch Joel. Ja, weil das schien ja der Vater von der Mädel gewesen zu sein. Und als sie, als es dann darum ging, den zu begraben, dann gucken die sich so an und sagen so, ja, wir warten noch bis zum Frühling, um den zu begraben, weil sie ihn wahrscheinlich dann wegsnacken wollen. Mhm. Deswegen, also ich, für mich kam es so rüber, dass die wirklich nur die gegessen haben, die einfach so gestorben sind, aber es ist wirklich schwer zu sagen, tatsächlich. Und das Interessante ist auch dann, sagst du das der Gruppe? Weil die machen es ja nicht.
Es kommt am Ende ja ein paar Wissens.
Ein paar Wissens, ja, aber ja, wirklich halt anscheinend nur so zwei, drei.
Ja.
Und das ist dann auch wieder, also ich finde es falsch, man müsste das den Leuten sagen, dass sie einen Menschen essen, aber ich verstehe auch irgendwie die Denkweise, das nicht zu sagen, weil du die Leute nicht in Panik versetzen willst oder, ja, schwierig.
Da muss man sich aber jetzt so weit in irgendeine absurde Situation reindenken, das kann ich nicht mehr ehrlich beantworten. Aber es ist gut möglich, dass das, ja, dass das vielleicht Sinn macht, ja. Aber ich meine, da liegt nachher irgendwo einfach so ein Ohr rum. Das ist, ja, finde ich jetzt nicht ganz so geil.
Und das hat schon was von Nachlässigkeit. Da merkt man schon, das hat gerade hier irgendwie ein bisschen System.
Ja. Ja, aber schwierig. Man sieht ja auf jeden Fall auch in dem Moment, wo dann David und James mit dem neuen Hirschen reinkommen. Also nachdem die wiederkommen, snacken die anderen da ja schon ihr Menschengulasch, nenne ich es mal. Und da merkst du auch, ich weiß nicht, wer es war, wer da so ist, aber einer ist auf jeden Fall auch so richtig angeekelt, dieses...
Ich glaube, es war James.
Aber James kam doch gerade erst wieder, oder? Mhm. Also, die sehen alle so gleich verbraucht
aus. Hervorragender Punkt, Tobi. Das stimmt, das könnte... Nee, das war, glaube ich, das mit, wo der das wirklich ist, sieht man erst später dann.
Ja? Ja. Ah, okay, das kann sein.
Aber ich glaube, es war James. Aber ich habe mir auch ein bisschen mehr, selbst wenn sie gehört haben, dass der Joel halt da irgendwo in der Nähe ist oder sowas, so ein bisschen mehr Begeisterung, wenn die da einen Rehbock mit nach Hause bringen, wäre schon angebracht gewesen, oder?
Ich fand auch ich habe auch zuerst gar nicht verstanden, warum die so nicht begeistert sind. Mhm. Aber es war ja einfach nur, weil die den nicht mitgebracht haben, oder?
Ja, ich denke, weil die gehört haben, dass der da irgendwo in der Nähe ist und die Rache wollten, ja.
Die waren auch insgesamt, muss ich sagen, während der ganzen Folge, und da können wir vielleicht ganz am Ende nochmal drauf kommen, die Bevölkerung abseits David James, sag ich mal, also oder der Anführertruppe, die waren ein bisschen nachlässig, ne? Also dafür, dass sie wissen, dass der Joel eventuell noch irgendwo da ist, so mal wen als Wache aufgestellt und so, das gab's da nicht, ne?
Das stimmt.
Aber ich glaube, also ich habe dann auch noch mal in die Runde geguckt, weil ich es auch komisch fand, dass sie nur zu sechst losgegangen sind, um Ellie und Joel zu jagen. Aber dann habe ich so in die Runde geguckt und da waren halt wirklich eher alte Männer, Frauen und das eine Kind war da. Also die hatten jetzt auch nicht gerade so die Brigade, wie man das von den Fireflies oder von den Fedras kennt.
Ist richtig, ja.
Das ist halt nur so eine Gruppierung aus so 30, 40 Leuten.
Mhm. Und was ich mich noch, eine Frage, da springe ich vielleicht wieder fast ganz an den Anfang. Wir sind ja jetzt im absoluten Winter und es ist ja echt arschkalt. Mich würde mal interessieren, ob die da sind. Die sind ja auch nicht gerade vorsichtig, was ich gerade meinte, mit einer Wache. Ist das vielleicht so eine Winterlocation, wo dieser Cordyceps oder die Infizierten nicht so hinkommen? Gibt's da oder irgendwo mal Ansätze in den Spielen oder irgendwas, wo ist es heiß, ist es kalt, dass das Einfluss hat? Oder können die schwimmen? Also Fragen... Habe ich gerade im Kopf?
Eigentlich nicht so. Also es gibt, also das Spiel startet, der zweite Teil startet schon in Washington, Kanada, da oben die Ecke, auch okay, im Winter. Und da ist es halt auch schon sehr kalt und trotzdem gibt es da Infizierte. Also daran, auch wenn ich mir das vielleicht vorstellen kann, dass sie es in der Serie so machen, dass sie sagen, ja okay, auch wenn es minus 10 Grad ist, dann können auch Infizierte nicht mehr wirklich gut rumlaufen, nackt.
Es ist ja auch ein Ressort.
Das nicht so.
Vielleicht war das, ein bisschen, abgelegen von dem restlichen. Und Joel sagt ja einmal, auf dem Land sind weniger Infizierte unterwegs.
Das stimmt.
Ich denke, das ist so die Denkweise dabei.
Ja.
Aber die sind ja auch schon 6 Jahre sind die da, ne? Und jetzt fällt mir gerade auf, die hatten ja jetzt auch noch nie damit angefangen, irgendwie was zu kultivieren, keine Tiere zu züchten oder sowas. Die sind ja schon seit 2017 sind sie da. Mhm. Und
das weiß ja
haben noch nichts kultiviert irgendwie.
Also vielleicht haben die es versucht, vielleicht hat es nicht funktioniert. Vielleicht, also du kriegst ja fast keine Informationen zu denen, was sie da genau machen.
Nee, aber es wirkt jetzt sehr weit weg von der letzten City da, wo Tommy zum Beispiel war.
Das stimmt.
Wo die doch relativ kultiviert und auch wirklich in einer Demokratie, sage ich mal, oder Demokratieart leben. Und hier kommt ja nur irgendwann der Satz, dass David ausgewählt worden ist, von wem auch immer. Die wirken schon nicht so, also die wirken schon eher wie die Plünderer, die so nicht zu weit in die Zukunft denken.
Glaubt ihr, das war ein Plünder, Raider oder einfach nur, ich hatte nicht das Gefühl, dass das Raider waren im Sinne von, dass die irgendwelche anderen überfallen haben oder sowas. Ich hatte schon das Gefühl, dass es eher so eine Sekte halt ist, die versucht, sich irgendwo zurückzuziehen und so für sich zu überleben und dass sie halt, dass ihnen einfach schlicht das Essen ausgegangen ist und dass sie halt diesen Psychopathen als Anführer haben. Bei der Gruppe, aber ja.
Ja, auf jeden Fall, Ellie ist zurück. Ellie verpasst die nächste Spritze. Und Ellie merkt, dass die Leute kommen und gibt Joel auf, finde ich, wundervoll, amüsante Weise dieses Messer in die Hand. Ich habe die Szene sehr geliebt.
Ja, drück dir mal einfach so. Also man muss sagen, Joel ist schon, da denkst du ja so, bei dem funktioniert wirklich gar nichts.
Ja.
Und dafür, dass er dann wenige Szenen später sich dann doch halbwegs so bewegt, es ist schon, also der ist schon, dem geht schon schnell entschieden besser, muss man sagen. Auch wenn er immer noch humpelt und sowas, ne, man merkt das. Ja, aber wie habt ihr das empfunden? War das für euch in Ordnung so? Oder?
Ja, da war für mich der John Wick-Moment, wo ich sagte, boah, jetzt hat Joel ist schwer verletzt. Kränkelt noch rum an seiner Verletzung. Es hat, auf der anderen Seite steht dieses ganze Dorf. Sieht fair aus. Aber ich hoffe, ihr habt genug gebetet. So dieses Gefühl hatte ich. So dieses, boah, jetzt kommt der
Boogeyman.
Der Boogeyman und plättet alles nieder.
Tatsächlich im Spiel ist es so, ne? Also im Spiel hast du dann eine lange Passage, wo du Joel spielst und dich langsam zu diesem Ressort hinschlachtest tatsächlich. Du tötest sehr viele Leute dabei. Und, ich meine, hier haben sie es ja extra so gemacht, dass man mehr Ellie verfolgt dabei, währenddessen. Also.
Deswegen fand ich die Folge auch im Vergleich zur vorherigen auch mega wichtig, dass es halt jetzt so diese Emanzipation von Ellie ist. So dieses, sie macht sich jetzt gerade, sie zeigt, dass sie auch unabhängig von Joel selber auch klarkommen kann.
Willst du das klarkommen nennen? Ich würde das eher nennen, also sie ist halt fähig, sich zu wehren, wenn sie in die Ecke getrieben wird, auf die brutalste Art und Weise. Und sie kann halt sehr weit gehen. Ich würde das jetzt nicht so, also es war ja einfach Überleben für sie. Also
würde ich auch sagen. Also ich würde sagen, man sieht hier mehr Action, aber weniger Entwicklung, sage ich mal, als bei der letzten Episode. Zumindest was die charakterliche Entwicklung angeht. Hätte ich jetzt so eingeschätzt.
Ja, aber man merkt schon, das ist schon traumatisch für sie, was sie dadurch lebt. Also
ich glaube, es ist auch gut, dass Joel am Ende da ist, weil die, glaube ich, sehr gebrochen ist, was man sieht. Aber ich würde noch mal ein paar Szenen zurückgehen, bevor wir wieder ans Ende springen. Ich finde die Entwicklung, wie Joel fitter wird, finde ich in Ordnung, weil du weißt nicht genau, was für ein Zeitstep es ist. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo das Messer da ist, vielleicht regt sich da, sag ich mal, das alte Blut in ihm und es geht ein bisschen bergauf. Und er, ich denke mal, an Ellies Panikstimme, sag ich mal, erkennt er vielleicht auch wieder dieses, weiß ich nicht, kriegt er einen Adrenalinkick oder etwas, Beschützerinstinkt geht wieder 8 Kapitel nach oben und deshalb fand ich es in Ordnung. Und ich fand es jetzt auch nicht so, dass er dann ja von jetzt auf gleich wieder fit ist. Er ist am Ende immer noch am Arsch. Und man sieht ihm unfassbar an, wie am Arsch er ist. Und er durchsteht das einfach.
Also es waren ja auch schon so 24 Stunden seit der ersten Spritze, weil sie kommen, David und James kommen halt abends wieder an dem Restaurant an, wo sie den Elch dann da mitschleppen und kommen aber auch erst am Tag wieder an in Ellies und Joels Dorf.
Ja.
Dann geht's ja damit los, dass, genau, Ellie schiebt den Schrank davor, vor die Tür, was ich eigentlich auch recht clever finde, das zu verstecken, und reitet dann hinter den Bösewichten lang hinter den Männern, schießt wild um sich und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Ich glaube, das ist auch etwas, was Ellie in Zukunft nicht mehr so machen würde.
Vielleicht, ja.
Sondern vielleicht eher da auch ein bisschen schon mal, gerade wenn sie noch nicht bemerkt worden ist, vielleicht dann schon ein oder zwei Leute ausschalten aus dem Versteck.
Ich weiß nicht, ob die unbedingt wen töten wollte direkt, aber
die wollte die Aufmerksamkeit
auf sich ziehen. Die wollte einfach wirklich weg
von Joel weg.
Und das ist auch ein krasser, sicker Move von ihr, ne? Also man muss ja auch sagen, die ist ein Kind und nimmt gerade auch relativ viel in Kauf, was ja auch schief geht, um Joel zu retten. Das ist ja auch schon mal ein krasser Beweis eigentlich. Ja, und fand ich aber auch cool, oder cool, aber fand ich auch hammer, dass es nicht klappt. Da sehen wir, ich sag mal, Misserfolg Nummer 1. Das Pferd wird erschossen, glaube ich, ne?
Ja,
das
sieht so nass
aus. Das Pferd kriegt was ab und Ellie fliegt runter und den kommt halt nicht, wie man das so, sag ich mal, aus anderen Filmen vielleicht mal kennen würde.
Auch lange her, dass ich das gesehen habe, dass ein Pferd in einer Serie tatsächlich auch stirbt und nicht dann wieder aufsteht und wieder wegläuft.
Hm. Ja. Ja. Ist doch nicht der einzige Misserfolg von ihr, ne?
Genau, Misserfolg Nummer 1, ja. Und ich finde es gut. Das ist auch nochmal Nachvollziehbarkeit, Glaubwürdigkeit.
Ja, auch wenn man gewohnt ist, dass immer die Helden dann so sich aus so Situationen immer rausbringen
können. Immer in letzter Sekunde und ja.
Genau, genau. Und deswegen fand ich das auch super, als sie dann später versucht, im Gespräch mit David an seinen Schlüssel zu kommen. Und das funktioniert auch nicht. Und das super inszeniert die Szene auch.
Ja, und um den letzten Misserfolg dann auch noch jetzt gerade zu nennen, dass Ellie am Ende nicht von Joel gerettet wird. Oder beziehungsweise nicht auf die Art und Weise im letzten Move, sondern sich selber rettet. Hatte ich auch nicht erwartet, weil du siehst ja im Voraus schon, oh, Joel ist on the way. Dann kennt man das ja auch aus dem ganzen Film. Ja, dann macht Joel den letzten Move kurz bevor es zu Ende geht. Aber war hier auch nicht so. Das fand ich waren drei krasse Moves, die ich alle geil fand. Ja.
Ich glaube, wichtig ist noch das Gespräch zwischen David und Ellie, oder? Also wo er vor der Gittertür sitzt.
Vielleicht noch eine Szene vorher, Joels motherfucking badass Move, wie der die Typen foltert und auch eiskalt killt.
Oh ja.
Also zumindest noch einmal sagen, okay, Joel ist, da kommt so ein bisschen auch die üble Seite aus ihm raus, es war nicht angenehm und hätte man eigentlich machen müssen, ja. Aber genau, dann kommen wir zu deiner Szene,
zum Gespräch. Da in der Szene, ich weiß gar nicht, warum ich mir die Szene jetzt noch ein zweites Mal angetan habe, mit dieser Kniescheibe und sowas. Da hat man dann, das finde ich nochmal mit anderen Augen gesehen, wo man sagt, okay, jetzt kann ich gerade verstehen, warum ihr Joel als Psychopathen einstuft. Aber ja, machen wir jetzt den Sprung zu der nächsten Szene.
Aber warte, ich will da nicht wegspringen, weil tatsächlich finde ich, man kann schon, das ist natürlich unglaublich brutal inszeniert, was er tut, und er macht das auf eine Art und Weise, die unglaublich animalisch wirkt und bestialisch, und das Schlimmste in Joel kommt tatsächlich hervor. Aber man kann schon seine Denke verstehen, weil er will natürlich auch niemanden in seinem Rücken lassen. Er ist schwer verletzt, Er weiß nicht, wen er gleich alles sich entgegenstellen muss.
Er hat Zeitdruck,
genau. Und er ist halt nicht bereit, irgendwelche Risiken einzugehen, um Ellie noch zusätzlich zu gefährden. Deswegen verstehe ich tatsächlich, dass er die beiden umgebracht hat, weil er einfach es ist natürlich auf eine unglaubliche, unbarmherzige Art und Weise, wie er da durchgeht. Und man könnte ihm sogar, also man sollte ihm sogar so ein bisschen Kaltherzigkeit oder Gewaltbereitschaft da vorwerfen, aber ich fand, ich verstehe zumindest, was er denkt. So.
Genau, ich kann ihn auch nachvollziehen, das ist es ja, aber man glaubt jetzt, wenn da jetzt jemand gerade, nachdem das passiert ist, dann in diesen Raum reinkommt und dann hört, das war Joel, und dann kann ich halt verstehen, dass die Leute glauben, er ist ein Psychopath.
Ja. Aber er ist abgebrüht und er tut wieder, was notwendig ist, sag ich mal, was wir früher schon hatten.
Ja. Es ist erschreckend, wie gut er daran ist, und es ist schon echt blutrünstig.
War euch schon, was war für euch so der, denn David beschützt Ellie ja nochmal, dann James wollte Ellie erschießen, David rettet sie allerdings. So, es war für mich die ganze Zeit nicht klar, warum, was hat er so an Ellie? Warum ist er so an Ellie interessiert? War euch das vorher schon klar?
Für mich wurde das im Finale klar.
Genau, im Finale
erst. Ja, ja. Also, dass es irgendeinen Grund geben muss, kam schon. Und dass das nicht aus reiner Güte ist, hatte ich mir da auch schon gedacht. Weil dafür hast du dann David schon zu gut kennengelernt zu der Szene. Aber dass es jetzt so eine kranke Scheiße wird, wusste ich nicht. Das hatte ich auch aus dem Spiel nicht mehr parat. Falls ist das aus im Spiel, ist der genauso drauf?
Ja, also das gibt auch die gleiche Andeutung im Finale. Das Finale ist sehr ähnlich.
Ja,
also, okay. Man hat schon das Gefühl, dass er von Anfang an vielleicht im Kopf hatte, Ellie zu vergewaltigen oder sonstiges mit der zu machen. Also Und tatsächlich hier spielen sie es noch ein bisschen krasser, dass man am Anfang denkst, der ist so barmherzig und so weiter und ja. Am Ende so sick fuck. Ja.
Ja, aber das Gespräch, Ellie David, da wolltest du nochmal drauf eingehen.
Ja, was ich nämlich interessant fand da ist, dass er so auf diesen Cordyceps, also auf den Pilz so eingeht und sagt, dass der Pilz, das fand ich wirklich interessant, weil dann sagt er, der Pilz ist an sich nicht gut oder schlecht und er versucht sich nur fortzupflanzen und auszubrechen. Und dann sagt er aber, dummerweise aus seinem, wo er sich selbst wieder widerlegt, er sagt, der Pilz liebt. Und das habe ich nicht ganz einordnen können, weil das spricht für mich dagegen, was, also er denkt dann ja fast, dass der Pilz gut ist, weil der Pilz liebt. So, aber ich, das hat nichts mit Liebe zu tun, was der Pilz tut.
Ich weiß auch nicht genau, was, der Satz hatte mich auch rausgehauen. Also diese andere Ansicht fand ich spannend. Das hatte ich in der allerersten Folge mal ganz kurz angeteasert oder hatte ich versucht, aber nicht gut ausgedrückt. Ob man jetzt sagt, dass der Pilz gut oder böse ist oder ob man das gar nicht so beurteilen kann. Aber ob der, dass der Pilz liebt, habe ich ehrlich gesagt, habe ich nicht verstanden, was der meinte damit.
Nee, also habe ich auch nicht so ganz.
Dass ich, ob der da so kürzlich das wieder raushauen wollte oder.
Ja. Ja. Ich kann's nur irgendwie mir so vorstellen, dass er den Cordyceps halt irgendwie positiv sieht, weil es ihm halt die Möglichkeit gegeben hat, in diese Position zu kommen. Aber dass der Pilz liebt, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was diese Phrase genau bedeuten soll. Ja. Aber interessant auf jeden Fall.
Er bezeichnet sich da ja auch wieder als Beschützer, irgendwo als Hirte und all sowas. Also er nimmt schon viele diese Metaphern aus der Bibel raus. Und als Vater und alles Mögliche, aber du merkst eigentlich ist es so ein Dude, der sagt ja auch, dass er was Gewalttätiges im Herzen hat. Ist einfach ein Dude, der aber auch irgendwie, der will an der Machtposition sein, der will Alpha-Tier sein, der will, ja, einfach, dass alle auf den fokussiert sind. Und der will ja irgendwie auch, dass Ellie ihn mag. Also, oder auf gewisse Art und Weise. Ne?
Ich habe schon fast das Gefühl, er hätte ganz gerne jetzt so eine Königin an seiner Seite. So, er hat so sein Volk um sich, seine Schafe, die sich auch wirklich wie Schafe auch im Grunde genommen mehr oder weniger verhalten. Und er ist der König davon, er braucht jetzt irgendwie eine Königin, die ihm ähnlich ist.
Ist auch interessant, das ist das zweite Mal jetzt, dass wir in der Serie hören, dass Ellie Führungstalent hat. Das hat schon Kwong gesagt, der beim Rückblick in der letzten Folge, der Offizier da oder Schulleiter. Und jetzt sagt das David hier, was interessant ist, ne? Und dass er dann so die Parallele auch zieht, dass beide ein gewalttätiges Herz haben. Also
schlau, brutal.
Genau, genau.
Das, was so ein Führer braucht, sag ich mal.
Genau. Zumindest in dieser Welt, ja.
Ja.
Und
in der Tat, ja.
Das ist interessant, da bauen sie definitiv was auf, was für Ellie später noch wichtig wird.
Okay. Ja, und dann kommen wir, Misserfolg, der nächste Misserfolg, genau. Ein paar Finger werden gebrochen, Ellies Kopf knallt ein paar Mal gegen die Gitterstäbe und das mit den Schlüssel klappt nicht, fand ich wie gesagt schon cool. Wie fandet ihr die ganze Fluchtszene von Ellie, nenn ich's mal? Sie macht ja, sag ich mal, ich habe nochmal, glaube ich, geguckt, mit dem linken Arm knallt die dem einem das Fleischerball perfekt an den Hals.
Es wirkt alles sehr, sehr geplant. So auch, dass sie David gebissen hat, als sie die rauszerren. Wirkt auch, und dann das danach anspricht, ich bin infiziert, um dann die Verwirrung zu schaffen, um dann im richtigen Moment, wenn die gerade nicht mehr auf sie achten, das Messer zu nehmen und James reinzujagen. Das wirkte alles, finde ich, sehr, sehr gut durchgeplant, auch wenn es vielleicht nicht der Fall war, dass sie das geplant hat. Aber es wirkte auf jeden Fall sehr gut.
Genau, das wäre meine Frage. Für mich, also ich fand es nämlich eher, sie hat eher instinktiv schlau gehandelt und im richtigen Moment das Richtige gemacht da. Aber also für dich, du hast das Gefühl, die hat am Anfang den auch extra gebissen, um nachher, sag ich mal, da was in der Hinterhand zu haben.
Ich kann es mir vorstellen, ja. Okay. Also, dass sie auch so schnell geschaltet hat, dass sie halt jemanden gebissen hat und dann weiß, okay, jetzt sage ich, ich bin infiziert.
Ich habe noch einen Joker, ja.
Das quasi den Joker dann, auch wenn sie ihn vielleicht aufs Affekt gebissen hat, aber dann so schnell zu schalten und zu sagen, ey, das nutze ich jetzt, als ich ihn gebissen habe, fand ich schon sehr beeindruckend.
Ich hatte eher das Gefühl, dass es instinktiv war. Also das mit dem Beißen, tatsächlich hast recht, das ist echt interessant, dass sie das vorher gemacht hat. So. Aber ich hatte auch das Gefühl, als sie dann da lag, war das Letzte, was sie irgendwie sagen konnte. So, ey, ich bin infiziert.
Also. Und ich finde, du merkst in dieser Szenerie, wo die da so auf den Tisch da, ich sag mal, gedrückt wird, ich finde, du merkst richtig die Panik. Und ich persönlich habe mich auch direkt so in ihre Situation versetzt. Du kannst ja nichts mehr tun, ne? Mhm. Widerlich, ja. So eine Szene.
Auch, dass aber sie, krass, ja. Sie hatte ja, ich weiß gar nicht, sie hat ja dann die das Holz genommen aus dem Feuer, mhm, um damit abzuwerfen. Und sich auch denkt, okay, hätte es vielleicht was Besseres gewesen oder hätte sie das werfen müssen oder lieber als Waffe behalten sollen, hätte sie vielleicht zwei nehmen sollen oder sowas. Aber ich dachte mir dann, okay, es spielt ihr ja eigentlich in die Karten, dass jetzt dieses Haus brennt.
Aber glaubst du auch, das war wieder geplant?
Nee, glaube ich nicht. Aber es passte halt irgendwie wieder so in dieses. Es waren dann so viele Zufälle, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie, da muss doch eine Schleue drin sein.
Also das, ich glaube auch das für ein, dass das halt anfängt zu brennen, da halte ich auch für einen Zufall, dass sie dachte halt, okay, ich brauche irgendwas, was ich als Waffe benutzen kann. Und
ich fand es mal auch wieder realistisch. Einfach mal, weiß ich nicht, du nimmst Panik irgendwas, was brennt und wirfst das darauf, ja, und merkst dann, ja, war eigentlich nichts, aber du bist ja in einem Panikmodus, du willst ja irgendwas machen. Also fand ich wieder mega gut.
Erstaunlich ist eher, dass David so gar nicht darauf eingeht, dass alles anfängt zu brennen. Aber man kann sich schon vorstellen, dass er sich halt so in dem Moment reingesteigert hat irgendwie, dass er alles um sich herum vergisst und alles auf Ellie konzentriert.
Als Ellie gemerkt hat, die Tür ist verschlossen, hat sie sich ja dann auch wieder zur Küche zurückgeschlichen, um sich ein Messer zu holen. Mhm. Das fand ich, war halt auch wieder clever. Nicht die ganze Zeit einfach nur versuchen, von ihm wegzukommen und einfach aus Angst zu reagieren, sondern sich von Deckung zu schleichen, um dann wieder zurück zur Küche zu kommen.
So ist ein sehr, sehr prägender Fight auch im Spiel. Also, weil genau das macht man. Man kämpft sich durch diesen. Man
schleicht so rum und sowas.
Ja. Genau, man schleicht durch diesen Restaurantbereich und versucht, hinter David zu kommen, um den abzuschleichen.
Spielt man da auch Ellie oder spielt man da Joel?
Ellie spielst du.
Ellie spielt.
Ja. Also, man spielt tatsächlich, die Passagen von Ellie sind alle in dem Spiel drin, aber man hat parallel noch lange Passagen, wo Joel sich halt dahin kämpft, die hier rausgenommen wurden. Was ich echt gut finde, weil das ist tatsächlich more of the same, wo Joel halt Leute abschlachtet. Und sich hier mehr auf Ellie zu konzentrieren, ist schon der richtige Weg gewesen, glaube ich.
Mhm. Aber es war auch, also es war ja ordentlich am Brennen am Ende auch. Also ich glaube, lange hätte es auch nicht mehr gebraucht, bis da irgendwie eine Rauchvergiftung irgendwas hat.
Ja, bis die ersten Balken runterbrechen und so.
Und meine Frage an der Stelle, weil da habe ich mich dann schon langsam gewundert, auch als Joel dann später da rumschleicht, wo ist der Rest der Leute?
Ja.
Das war mal so.
Also man hat es ein bisschen angedeutet gesehen, im Spiel ist ein Schneesturm währenddessen. Also ein massiver Blizzard, wo man wirklich nichts sieht draußen und keine 2 Meter weit gucken kann. Und tatsächlich sieht man das einmal, wo Joel sich so dahin bewegt, sodass überall Schnee umfliegt. Allerdings ist es schon ein Punkt. So.
Obwohl, die sind ja auch eigentlich auch überzeugt, dass die 3 Typen oder 4, wie auch 3 waren es, glaube ich, am Ende, die Joel jagen, dass die wahrscheinlich Joel auch fertig machen. Ne? Ich glaube, die haben ja auch keiner damit gerechnet, dass da jetzt nochmal irgendwer kommt. Ja. Aber ich dachte mir, da, wo jetzt alles brennt, dachte ich so, ah, vielleicht sagt irgendwer mal, huch. Naja. Ja. Endmove, sage ich mal, Ellie schafft es dann doch nochmal mit der Machete. Ich habe gerade nochmal ganz schnell, kurz bevor wir gestartet haben, nachgezählt.
Wie oft sie geschlagen hat?
Ja, was glaubt ihr?
Boah,
bestimmt. Kleine Schätzfrage.
Bestimmt 20 Mal, oder?
Ich sag 6.
Sechs?
Gerrit. Ja, was?
Okay, sag.
Also sie haut einmal eher so seitlich und dann geht sie auf den drauf und haut dann noch 21 Mal drauf.
21, gut.
Also da war
nicht was ziemlich. Ich weiß, wie oft man zuschlagen muss.
Ja, und das war auch wirklich wieder so eine Szene, wo du auch so denkst, ja, reicht, ja, okay. Ja.
Aber ich fand, das war.
Es hat gepasst, ja.
Genau, es war
zweckmäßig. Ich meine, sie ist, glaube ich, am krassesten Moment in ihrem Leben, was das angeht. Ja.
Du spürst einfach diese unendliche, aufgestaute Frustration. Frustration ist das falsche Wort.
Wut, Angst, alles.
Wut, Angst, genau, Verzweiflung.
Ja.
Und was sie dann einfach da rauslässt mit einem sehr krassen Kill dann tatsächlich. Und dann, also Ellie muss sich da schon in einem grauenhaften Geisteszustand befinden danach. Also es
Und das sieht man ihr an, als sie da rausgeht. Und das finde ich wieder Hammer. Also wieder fetten Respekt an Bella Ramsey, wie die da rausgeht und kaputt und zerstört aussieht, innerlich.
Und dann auch reagiert, ne, als Joel versucht, sie zu umarmen und so weiter. Also merkst du, die ist komplett durch, komplett am Ende, verständlicherweise. Also wirklich absolute Horrorvorstellung.
Und da fand ich aber auch krass, ich sag mal, so dieser Unterschied von dem Vater, sag ich mal, er will ja auch der Vater sein, der David, der da drin ist, aber eigentlich dieser pädophile Wichser ist. Dann dieser Schwenk rüber zu Joel, also dem wirklich man mag den menschlich jetzt, mag er nicht der moralisch perfekte Mensch sein, aber er ist ja schon fast so ein perfekter Vater-Beschützer-Typ, ne? Also dieser Switch zwischen den beiden, wo die von dem weggeht und zu Joel hin, fand ich auch richtig geil umgesetzt.
Ja.
Das war immer richtig cool.
Wie würdet ihr die Folge so insgesamt einordnen? Das war schon eine der stärksten, fand ich.
Das war eine der stärksten, oben, ja. Ja, das, also ich weiß, welche Folgen ich als eher als ein bisschen schwächer, sag ich mal, einordne. Das sind die ganzen Kansas-Folgen, die beiden, sag ich mal. Mhm. Und alle anderen sind aber so weit oben.
Ja. Ja. Es hat für mich, ich finde diese Folge auch gerade deswegen so, also so gut im Vergleich zu den anderen Folgen, weil es halt für Ellies Charakterentwicklung super wichtig war, diese Folge. Auch halt jetzt am Ende, wo sie recht gebrochen war, wo sie selber wirklich gewalttätig war und aus Hass auf jemanden eingestochen ist, das war wirklich halt, finde ich, sehr, sehr wichtig für die Entwicklung.
Vor allem das erste Mal, dass sie, wie du schon meintest, dass sie, sag ich mal, alleine, ja, sag ich mal, sowas durch. Obwohl, na, bei der letzten Folge war die auch so ein bisschen alleine, ne? Aber, ja,
in der Form, ist schon in der
krassen, eine andere Intensität
Art und Weise,
ja. Ja, das stimmt. Wie schätzt du die Folge ein? Du meinst, würdest sagen, eine der besten?
Ja, ich fand, das war eine der besten Folgen. Also ich fand, glaube ich, die dritte
Folge. Ja, die Folge, dritte, die bleibt mir
die
auch war, hängen.
Die fand ich einfach immer noch super. Danach könnte die hier kommen, weil ich finde, die funktioniert in sich unglaublich gut. Die ist unglaublich spannend gewesen. Ich fand die Darstellung von David fantastisch. Also fantastisch im Sinne von sehr überzeugend.
Ja.
Sehr, sehr starke Folge. Puh. Deswegen meinte ich am Anfang, aber es hätte für mich auch das Finale sein können.
Ja, vor allem dieses krasse, ich sag mal, dieser Adrenalinkick, sag ich mal, den wir da haben bei diesem Finalfight. Und dann dieses Rausgehen und ja, dieses Sicherheitsgefühl, das hätte echt so ein Abschluss sein können. Ich bin auch sehr gespannt, wie die jetzt in die nächste Folge reinstarten. Und ich bin super gespannt, was überhaupt passiert, weil ich weiß nur noch eine Szene vom Ende des Spiels und ich weiß überhaupt nicht, wie man da jetzt hinkommt.
Ich fand es mutig am Ende von Joel, dass er Ellie einfach von hinten gegriffen hat. Fand ich.
Aber er weiß ja auch gar nicht, was sie durchgemacht hat, ne?
Aber wahrscheinlich ist es in dieser Welt jetzt nicht so, dass sie sich freut. Oh, hallo, Überraschung, wer ist denn da?
Ja, aber sie hatte ja keine Waffen oder
sowas. Und sie hätte durchaus ein Messer haben können. Das hätte ich jetzt auch nicht so
abwegig
gefunden.
Ja. Aber ich glaube, er ist ja auch einfach fertig. Er ist ja auch einfach fertig, ja.
Ich würde sagen, wir sind auch fertig, oder?
Wir sind auch fertig.
Ja. Und freuen uns auf die letzte Folge The Last of Us von der ersten Staffel. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Kommentiert, liked, subscribed. Und wir rappen das ja ab.
Rap, 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 rap.